trink noch mal was. Und ihr daheim, ich will euch mal was sagen. Bei euch ist es bestimmt schön warm. Also ich musste hier eben eine Winterjacke anlassen. Wobei, hier ist wärmer auf der Bühne. Und ich rede mich jetzt in Rage und warm. Aber ihr könnt auch gern trotzdem mal vorbeikommen. Würde ich schon gut finden. Komm doch mal wieder nach Limburg. Okay. Jesus, ich danke dir für den Morgen, für die Lobpreiszeit. Ich danke dir für die Predigt jetzt und ich bete, Geist Gottes, dass du mächtig kommst und redest. Und ich weiß sowieso, dass es immer eine Zusammenarbeit ist mit dir, dass du derjenige bist, der wirkt, dass du derjenige bist, der in Leben redet. Und ich danke dir, dass es passiert heute Morgen. Ich danke dir, dass der Vater verherrlicht wird, dass Christus groß gemacht wird und dass der Geist Gottes bestätigt und auf die Größe unseres Gottes hinweist, in Jesu Namen. Amen. Gut. Schwester Esther 2.0. Also besonders freue ich mich ja, dass Schwester Esther heute hier ist. Wir haben ja einen in unserer Gemeinde, also das ist eine große Freude. Aber Schwester Esther, ich werde dein Leben hier heute nicht ausbreiten. Findest du vielleicht gut, vielleicht auch schade, ich weiß es ja nicht, aber es geht um die Schwester Esther im Wort Gottes. Und die Predigt heißt 2.0, weil 1.0 habe ich bereits gehalten im Jahr 2015. Und ich habe gedacht, den könnte ich mal wieder rausholen, entstauben, überarbeiten und neu präsentieren, weil Esther cool ist. Unsere Esther ist cool, das können deine Kinder bestimmt bestätigen, oder? Das ist fies, aber es ist so. Aber die Esther aus dem Wort Gottes, das ist auch eine gute Frau gewesen. Esther ist ein ungewöhnliches Buch, will ich euch mal sagen. Der Autor ist unbekannt und Gott wird nicht ein einziges Mal in diesem Buch erwähnt. Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Aber es ist ganz klar zu erkennen, wie er, der Herr, im Verborgenen wirkt. Wie er die Fäden zieht, wie er Menschen ein- und absetzt und wie souverän Gott ist. Das spiegelt Esther total wider. Und ich glaube, dass ich für mich dieses Buch deshalb so faszinierend finde. Ich lese es wirklich gerne. Es ist in meinem Bibelleseplan immer im Dezember dran. Das ist eine gute Sache. Und hinzu kommt die Tatsache, warum ich es auch gut finde, ist, dass die Geschichte kurz ist. Ich liebe kurze Geschichten. Dass sie Struktur hat, dass sie vier verschiedene Menschentypen genauer unter die Lupe nimmt, dass diese Geschichte eine Love Story beinhaltet und ein Happy End hat. Deshalb ist Esther gut. Die Guten siegen, der Böse verliert, halt was fürs Herz. Fürs Frauenherz zumindest. Ich finde das immer schön, wenn Geschichten gut ausgehen. Und bevor wir in die eigentliche Story einsteigen, noch eine kleine Randinformation. Eins der jüdischen Feste, hast du vielleicht auch schon mal gehört, ist das Purimfest. Wer weiß, was Purim heißt? Weiß das jemand? Los oder Schicksal? Ich weiß das auch heute, frag mich das in einem Vierteljahr. Vielleicht weiß es dann auch noch. Mal gucken. Es wird immer am 14. oder 15. Tag des Monats Adar des jüdischen Kalenders gefeiert und ist ein richtiger Feiertag in Israel. Und in diesem Jahr beginnt das Purimfest am 26. Februar 2021. Beim Purimfest tauschen sich die Juden Geschenke aus und essen Eli viel Süßes. Sie feiern ausgelassen, verkleiden sich mit bunten Trachten und veranstalten Umzüge. Und ich dachte so, naja, das ist so eine Mischung irgendwie aus Weihnachten und Fasching. So stelle ich mir das vor, das Purimfest. Viel süßes Essen und verkleidet rumtanzen. Und dieses Fest findet seinen Ursprung im Buch Esther und erinnert an die Rettung der Juden unter König Ahasverus. Und es spielt etwa 100 Jahre nach der babylonischen Verbannung der Israeliten aus ihrem Land. Und während ein paar Juden zurückgekehrt sind nach Jerusalem, und hier verweise ich auch für die Leute, die das interessiert, deshalb sage ich das auch, auf die Bücher Esra und Nehemia, die findest du auch im Alten Testament, lebten viele andere aber noch unter anderem in Susa, der Hauptstadt des antiken Persischen Reiches. Und da spielt ja unsere Geschichte. Daher diese Randinformation, und wir wollen ja alle auch nicht dumm sterben, oder? So ein bisschen schlau ist cool. Ich hoffe, ihr könnt mit meinen gewählten Assoziationen, die gleich kommen, irgendwas Gutes anfangen und auch die richtigen inneren Verbindungen herstellen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Kein Problem. Unser erster Charakter heute, ich habe eben gesagt, es gibt vier Menschentypen und wir gucken uns auch vier Menschen an. Der erste heute Morgen ist Ahasverus. Und jetzt kommt meine erste Assoziation, der König von Mallorca. Ja, er ist nicht der König, ihr wisst schon. Und irgendwie war er doch ein König von Mallorca. Warum? Was lesen wir Relevantes über Ahasverus in Esther 1 direkt? Im dritten Jahr seiner Herrschaft machte er 187 Tage lang ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, damit sie seinen herrlichen Reichtum und die köstliche Pracht seiner Majestät sehen konnten. Und die Getränke trug man auf in goldenen Gefäßen, von denen keins wie das andere war. Königlichen Wein in Menge nach königlicher Weise. Am königlichen Strand des königlichen Meeres. Ja? Und als er guter Dinge war vom Wein, befahl er, dass man seine Königin Vasti mit ihrer königlichen Krone holen sollte, um dem Volk und den Fürsten ihre Schönheit zu zeigen. Aber die Königin Vasti wollte nicht kommen. Da wurde der König zornig. Daraufhin wurde ihm empfohlen, ein Gebot zu erlassen, dass Vasti nicht mehr Königin sein durfte und dass ihre königliche Würde einer anderen gegeben werden sollte. Wie gesagt, findest du in Kapitel 1 von Esther. 187 Tage Party machen, kannst du ja mal ausrechnen, wie viele Monate das sind, den Reichtum präsentieren, die Frau zur Schau stellen. Unter uns, Ahasverus war ein Angeber. Aber rümpfe nicht allzu schnell die Nase über Ahasverus, dachte ich so. Wir alle haben das Ahasverus-Gen in uns. Wir alle, wir Menschen sind so. Die Schönste im Raum sein, das ist heute nicht so schwer, sind nicht so viele da, aber nur schöne Frauen im Raum, sage ich euch mal. Und da ist es gar nicht so einfach, aber vielleicht bist du die Schönste im Raum. Den schönsten Partner im Dorf haben, das schickere Auto als der Nachbar fahren, das Lied am besten singen, die schlauesten Kinder der Klasse haben. Das sind meine Kinder, das ist leider keine Chance mehr, aber naja. Deine Kinder sind in anderen Klassen. Die schönste Torte fürs Kuchenbuffet backen. Der coolere Opa, die bessere Oma sein. Der beste Koch in der Familie sein. Und so weiter. Ich habe mal irgendwann in irgendeiner Predigt den Satz gehört, den ich nie vergessen habe. Alle Not kommt vom Vergleichen. Aber wir wollen irgendwie auch mal auffallen und gut sein und der Beste und der Schönste und was auch immer sein, weil wir alle dieses Ahasverus-Gen in uns haben, weil wir Menschen sind. Und doch, geh diesen Schritt daraus, vergleich dich nicht, musst du nicht, bist cool, so wie du bist. Wechseln wir zum nächsten Showman, Nummer 2, Haman, der Darth Vader. Da ich kein Star Wars-Fan bin, ehrlich gesagt, und eigentlich überhaupt keine Ahnung habe von dieser Geschichte, habe ich es besser nochmal gegoogelt, wer das war, und er war böse. Mehr musste man gar nicht wissen. Und Haman war durchweg auch ein böser Bub. Er befand sich komplett im Morast, dieser Mensch. Getrieben von Machthunger und von Hass wurde er, was er war. In Esther 5 lesen wir, dass er nicht nur reich und angesehen sein wollte, sondern, und so heißt es wörtlich in Esther 5, Vers 13, aber das alles ist mir, Haman, nicht genug, solange ich den Juden Mordekai sitzen sehe im Tor des Königs. Was ist hier gemeint? Haman war ein großes Tier im Königreich. Er war der Oberfürst. Und das Reich war sehr groß damals. Es umfasste 127 Länder. Und Haman hatte wirklich was zu sagen. Und immer wenn er in der Stadt Susa auftauchte, beugten alle ihre Knie und fielen vor ihm nieder. Denn das war der Wille des Königs und auch der Wille von Haman. Das fand Haman sehr cool. Außer Mordekai, der Jude. Er blieb stehen. Er hat seine Knie nicht gebeugt vor diesem Darth Vader. Und wie reagierte Haman auf dieses Verhalten? In Esther 3, Vers 5 heißt es, und als Haman sah, dass Mordekai nicht die Knie beugte, noch vor ihm niederfiel, wurde er voll Grimm. Aber es war ihm zu wenig, dass er nur an Mordekai die Hand legen sollte, denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordekai sei, sondern er trachtete danach, alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasverus waren, zu vertilgen. Und Haman schaffte es tatsächlich, den König dahin zu beeinflussen, ein Gesetz zu erlassen, dass alle Juden in diesen 127 Ländern, jung und alt, Mann und Frau, ganz egal, an einem bestimmten Tag umgebracht werden sollten. Haman hatte Macht über den König. Er manipulierte ihn. Und doch, obwohl er wirklich Macht hatte, ein Machtmensch war, war er eine extrem arme Kreatur. Sowohl in Esther 3 als auch in Kapitel 5, wir haben es auch eben gelesen, steht, dass Haman das alles, was er ja eigentlich hatte, dass ihm das alles nicht genug war. Er hatte eine Frau. Schon mal cool, wenn du Single bist und suchend, ist es cool, einen Partner zu haben. Und er hatte 10 Söhne. Das war damals die Nummer. Söhne. Und 10 davon. Und er hatte einen guten Job in gehobener Stellung, der ihm Versorgung und Ansehen gewährleistet hat. Ein fettes Plus auf dem Konto. Ein gemachter Mann. Im Grunde hatte dieser Mensch viel Grund zur Dankbarkeit und alles, was er gebraucht hat. Aber der Hass in ihm, und jetzt hört mir bitte zu, jetzt wird's wirklich wichtig, ließ ihn niemals zufrieden und entspannt sein. Das, was in ihm war, hat ihm sein ganzes Leben kaputt gemacht. Weil er so zerfressen war von seinem Hass auf die Juden, nahm er ein so erbärmliches Ende. Wie war sein Ende? Weiß das einer von euch? Genau. Er wurde erhängt. Er hing am Ende an dem Galgen, den er für Mordekai hat aufstellen lassen. Er wurde zutiefst gedemütigt. Und von einem auf den anderen Moment dachte ich, so hat er alles verloren. Alles. Und in der Stunde seines Todes, wisst ihr, hat ihn nicht genutzt, wer er war in diesem Reich. Dass er der zweite Mann war im Staat. Seine gesellschaftliche Stellung, sein Reichtum, nichts hat ihn da genutzt, was irdisch war. Er ist traurig gestorben. Und ich gebe auch ein Zeugnis über den Haman ab. Stelle auch über ihn eine Behauptung auf. Eigentlich war Haman garantiert unsympathisch, egoistisch, selbstverliebt, unerträglich, gefährlich und größenwahnsinnig. Das war Haman. Nach dem, was ich so aus dem Wort lesen kann über ihn. Und jetzt Öhrchen auf, bitte. Was aus einem Menschen werden kann, wenn er nicht auf sein Herz Acht hat, wenn er unbußfertig ist und unbußfertig bleibt, gottlos und hochmütig, wenn er dem Hass und der Unvergebenheit Raum zur freien Entfaltung lässt, was das aus einem Menschen macht, sehen wir am Beispiel Hamans. Und an dieser Stelle wirklich drei lebenswichtige Bibelstellen aus dem Wort Gottes, die auch so zu Hamans Geschichte passen. Jesus sagt in Lukas 6, segnet die euch fluchen, liebe Christen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Jesus sagt nicht hasst. Jesus sagt liebt. Jesus sagt nicht, vergelte Gleiches mit Gleichem, sondern Jesus sagt, wenn dir einer deinen Mantel nimmt, dann lass ihm zwei. Jesus hat einen anderen Masterplan. Und wenn du mit Christus unterwegs bist, hänge dich an die Gebote des Herrn und hab Acht auf das, was Gottes Wort sagt. Die zweite für mich sehr lebenswichtige Bibelstelle ist, können wir auch lernen von Haman. Hütet euch vor allem Habgier. Vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Es ist cool, versorgt zu sein. Wollen wir alle. Wünsche ich uns alle. Weißt du, wenn du einen Kühlschrank aufmacht, dann ist genug drin und so weiter. Dach über dem Kopf, ein paar Klamotten zur Auswahl. Ist eine super Sache. Aber es gibt einen Punkt, wo du sagen musst, bis hierhin und nicht weiter. Und ich brauche nicht das 11. Paar Schuhe auch noch. Dass wir uns selber mal sagen, nee. Hüte dich vor Habgier. Da steckt kein Leben drin. Da steckt eher eine Gefahr drin. Und die dritte Stelle, ganz elementar, super wichtig. Sprüche 4. Da habe ich das Gefühl, dass ich in allen meinen Predigten halte. Ist ja gut, wenn du nicht so oft predigst, dann kannst du dich wiederholen. Ist nicht so dramatisch dann. Aber die Stelle ist super wichtig. Vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und wenn du kein Beispiel hast, wenn du in den Spiegel guckst, ich muss gar nicht auf Haman gucken, ich kann mein eigenes Leben gucken. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn ich Negatives zulasse, zu viel Raum gebe. Das Erste, was mir geraubt wird, ist mein innerer Friede. Und wenn der weg ist, dann nützt mir mein Plus auf dem Konto gar nichts. Ich weiß, was das bedeutet, wenn ich nicht auf mein Herz Acht habe. Darum sagt uns das Wort, achte auf dein Herz, passe auf und nimm Einfluss auf dein Leben und auf dein Herz. Okay, diese drei Stellen rund um Haman. Und nun der dritte im Bunde. Gleich. Mordecai, cooler Name. Den Gag bringe ich auch gern, ich bringe wieder. Wenn du mal einen Namen suchst für dein Kind, Mordecai. So wird dann keiner in der Klasse heißen, nur dein Kind heißt Mordecai. Gut, man hat ja so seinen Humor, gell? Wisst ihr, kennt ihr das? Du lachst auch nicht über alles, worüber dein Nachbar lacht und umgekehrt. Aber schön, Humor ist eine coole Sache, ist von Gott gegeben. Mordecai, meine Assoziation, der unbeugsame Gallier. Wie ja eben schon erwähnt, kannst du in Esther 3 Folgendes lesen. Alle Großen des Königs beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hat es so geboten. Aber Mordecai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Was könnte in diesem Mini-Abschnitt für uns drinstecken? Also ich bin eh ein Typ, der so eher so die Bibel liest. Was steckt denn hier jetzt für mich drin? Was kann ich denn alltagstaugliches rausziehen aus dem Wort Gottes? Weiß nicht, was du für einen Ansatz hast, aber auch in hier diesem Mini-Abschnitt steckt für mich was drin. Du kannst das bestätigen oder du ziehst die anderen Dinge raus. Egal, jetzt habe ich ja das Mikro. Erstens, nicht immer macht die Mehrheit das Richtige. Nicht immer hat die Mehrheit recht. Hast du das schon gemerkt? Alle haben ihre Knie gebeugt, außer Mordecai. Der hat es nicht gemacht, als einziger. Und er hat recht. Zweitens, bringe allen Menschen Respekt und Achtung entgegen. Und ja, ordne dich auch unter und lass dir mal was sagen von einem anderen. Sei nicht so ein Klotz. Aber mache niemals einen Menschen zu einem Gott. Nie. Keinen Menschen. Auch den heiligsten Christen, den du kennst. Bitte mach ihn nicht zu Gott. Er wird dich wahrscheinlich mal enttäuschen in deinem Leben, weil er ein Mensch ist, was okay ist. Menschen sind fehlbar, Gott nicht. Und dann das Dritte ist eine Frage, wovor beugen wir manchmal die Knie? Vor der Angst? Vor dem Zeitgeist? Vor anderen Menschen? Vor den Nachrichten? Auch diese Liste kannst du ausweiten bis zum Äußersten. Aber jetzt kommt was, was unsere Berufung ist, wenn wir Kinder Gottes sind. Lasst uns mutig und stark sein, Leute. Und das liebe ich an unserem Pastor. Corona-Chance. Von Anfang an gesagt. Und wir sollten als Christen mutig und stark sein. Nicht nur rund um Corona, egal worum es geht. Voll Heiligen Geist. Voll Wort Gottes und Christus zentriert. Wenn man dich ausbringt wie ein Schwamm, sollte Wort Gottes rauskommen. Liebe zu Jesus, Verbundenheit mit dem Herrn, sollte Heiliger Geist rauskommen und nicht meckern, murren, jammern und so ein Kram. Unglaube. Das ist eine Kernberufung von uns Christen. Voll Heiligen Geist, mutig und stark und voll Wort Gottes durch dieses Leben gehen. Mordecai hatte aber auch noch andere Seiten, die wir kennen sollten, um uns ein klareres Bild von ihm machen zu können. Das ist, weißt du, wenn du Leute kennst und bevor du dir eine Meinung bildest über jemanden, damit sollte man eher aufpassen. Es sei denn, es ist nett und es ist freundlich, aber sonst, weißt du, du kennst meistens nur eine Seite. Lerne einen Menschen ganz kennen, bevor du dir ein Bild machst. Gib einem Menschen eine Chance. Ja. Okay. Mordecai war dieser unbeugsame Gallier, aber er war noch was anderes. In Esther 2, Abvers 11 heißt es, es war ein jüdischer Mann im Schloss zu Susa, der hieß Mordecai und er war der Pflegevater von Esther. Als ihre Eltern starben, nahm er sie als Tochter an. Und Mordecai kam alle Tage am Hof des Frauenhauses vorbei, um zu erfahren, ob es Esther gut geht. Er war nicht nur der unbeugsame Gallier, er war auch ein liebevoller Vater, der Verantwortung für sein Kind übernommen hat und sich gekümmert hat und der ein fremdes Kind zu seinem eigenen gemacht hat. Weißt du, das berührt mein Herz auch. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr feine und gute Sache. Und was Mordecai noch war, er war ein Influencer. Der könnte mit diesem Pullover Influencer rumlaufen. Halleluja! Sehr cool, das war der perfekte Moment, um den Influencer einzuleiten, ohne Witz, cool. Er nahm Einfluss. Er war es, der Esther zur Brautschau sandte. Es war seine Idee. Er war es, der ihr sagte, dass sie anfangs über ihre jüdischen Wurzeln schweigen sollte, gar nicht sagen sollte, dass sie Jüdin war. Er war es, der Esther daran erinnerte, dass sie Verantwortung für ihr Volk hatte, nachdem bekannt wurde, dass das jüdische Volk vernichtet werden sollte. Und Mordecai war es, der einen Mordanschlag auf den König verhindert hat. wofür er anfangs übrigens weder Lohn noch einen Orden noch Dank bekam. Nichts ist passiert. Außer, dass diese Tatsache in den Tagebüchern des königlichen Hofes aufgeschrieben wurde. Und da habe ich mich auch gefragt, ob er das vielleicht doof gefunden hat. Rette dem König das Leben und keiner kriegt's mit. Und keiner nimmt's wahr. Ob er sich vielleicht herabgesetzt gefühlt hat. Oder ob es ihm egal war. Wissen wir nicht. Sagt das Wort nicht. Auf jeden Fall, und das ist was das Wort sagt, muss Mordekai in seinem Leben viel richtig gemacht haben. Denn der Herr segnete ihn ganz mächtig, nachdem Haman am Galgen hing. Vorher wahrscheinlich auch schon. In Esther 8, Vers 1 bis 2 lesen wir das nämlich. Mordekai wurde vom König empfangen, denn Esther hatte ihm gesagt, wie er mit ihr verwandt sei. Und der König tat ab seinen Fingerreif, den er Haman genommen hatte, und gab ihn Mordekai. Und Esther setzte Mordekai über das Haus Hamans. Mordekai übernahm Hamans Platz. Sein Haus, sein Einfluss, nicht seine Frau, aber seine Macht und seinen Wohlstand. All das hat Mordekai übernommen. Und am Ende berichtet Esther über Mordekai, denn Mordekai, der Jude, war der Erste nach dem König Ahasverus und groß unter den Juden und beliebt unter der Menge seiner Brüder, weil er für sein Volk Gutes suchte und redete, was seinem ganzen Geschlecht zum Besten diente. So kann es gehen, wenn man auf der richtigen Seite steht und sich für die richtige Sache einsetzt. Dann fließt der Segen von oben. Er fließt. Und ich sag dir was, wen der Herr segnen will, den segnet er. Und nichts und niemand kann das aufhalten. Ist das cool? Da kann integriert werden oder du kannst vergessen werden. Du kannst irgendwie das Gefühl haben, unterzugehen. Aber wenn der Herr dich segnen will, dann wird er dich segnen. Gottes Segen kann man nicht aufhalten. Das ist cool. Das ist eine gute Sache. So, unser vierter und letzter Charakter heute Morgen. Wer fehlt denn noch? Wisst ihr's? Wer ist denn schlau? Esther. Ihr seid alle schlau. Esther, die Heldin in Strumpfhosen. Okay, dachte ich auch. Die Macher von Germany's Next Topmodel haben sich bestimmt von Esthers Geschichte inspirieren lassen. Ich sag's euch. Ich stelle mir gerade vor, wie Heidi Klum die Bibel liest. Herr, segne sie, ganz im Ernst, segne sie, Herr. Es ist eine schöne Vorstellung, wie sie die Bibel liest und denkt, wow, Esther, cool, so ein TV-Format bringen wir jetzt auch mal auf den Weg. Was erwartete denn Esther am königlichen Hof, nachdem Mordekai sie dahin gesandt hatte? 12 Monate Wellness-Urlaub Deluxe, Leute. Wirklich. Massagen, also die stehen jetzt wörtlich nicht im Wort, aber die waren bestimmt dabei. Körperpflege, ganz bestimmt. Gute, und jetzt hört mir genau zu, ganz bestimmt auch vegane Ernährung. Und nachhaltige Kleidung, plastikfrei. Das hat auf Esther gewartet. Und Esther fiel auf. Das sagt das Wort. Zuerst diesem Hegai. Hegai war der Hüter der Frauen, er hat auf die aufgepasst, hat sich gekümmert und später dem König selbst, was nicht von Nachteil war. Den entscheidenden Leuten fiel Esther auf, ohne dass sie irgendwas dafür gemacht hat, außer schön zu sein und Jungfrau. Aber die war da ja nicht allein in diesem Frauenhaus. Da war ein ganzer Haufen schöner junger Frauen, die Jungfrauen waren. Aber Esther fiel auf. Warum denn? Weil Gott wollte, dass sie auffällt. Weil Gott seine Hand im Spiel hatte. Weil das Gottes Wille war. Und nicht, weil sie gesagt hat, juhu, ich bin hier, ich bin die Esther, ich kann singen und tanzen und mich ganz toll bewegen und ich bin die Schönste hier. Ich will die Frau vom König werden. Das war nicht der Grund. Es war Gottes Wille. Deshalb ist es gekommen, wie es gekommen ist. Wenn Gott seine Leute positionieren will, dann tut er das, weil unser Gott der Souveräne ist. Esther wurde Königin, so geht die Geschichte ja weiter. Der König hat sie ausgewählt und anfangs schien alles rosarot, wie bei Meghan Markle und Harry, alles rosarot. Wenn da nur nicht Haman, ihr erinnert euch an Haman, unser Darth Vader und sein Hass auf Mordecai im Speziellen und auf die Juden im Allgemeinen gewesen wäre. Plötzlich befand sich Esther mitten in einem Sturm. Gerade war nur alles rosa, gestern und heute Sturm. Eben noch das geordnete, smarte, sichere Leben einer Königin. Und plötzlich stand alles Kopf. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so Situationen erlebt hat, aber so Stürme, die können manchmal plötzlich da sein. Plötzlich steht alles auf dem Kopf. Das kann, also es ist sehr realistisch, was diese Frau da erlebt hat. Und manch einer steckt wahrscheinlich auch heute in einem Sturm. Und eigentlich will man keine Lebensstürme, oder? Also ich nicht. So vom Typ her. Ich liebe das ruhige, geordnete, sichere Leben. Finde das total gut und könnte so weitermachen, bis ich alt und lebenssatt in die Ewigkeit eingehe. So, ja. Aber ehrlich, ohne das wird man nicht stärker im Leben. Man wird nicht stärker, wenn immer alles nur rosa ist und toll läuft. Nur Stürme sind dazu in der Lage, mutigere und glaubensvollere Christen aus uns zu machen. Und was ein Sturm sein kann, gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Der eine nimmt auch eine Kleinigkeit als Sturm wahr. Wisst ihr, was vielleicht auch gar keine Kleinigkeit ist? Also es ist ja eine Typfrage, aber es gibt auch Stürme, die jeder hier im Raum als ein solcher betiteln würde. Wenn es wirklich an Existenz geht oder auch ans Leben geht. Aber es gibt auch Dinge, die scheinbar klein sind und doch für eine Person riesig sind. Aber da liegt eine Chance und eine Gefahr drin in einem Sturm. Die einen werden stärker und die anderen gehen kaputt. Und Esther wurde stärker. Esther wurde definitiv stärker durch diesen Sturm, den sie durchlebte. Es gibt ja einen besonderen Satz. Wer kennt diesen besonderen Satz, den Esther gesagt hat? Genau. Das wäre doch auch mal ein Spruch für eine Tasse oder für ein T-Shirt. Komme ich um, so komme ich um. Das hat Substanz, sowas. Mithilfe Mordecais, dem Influencer, wurde ihr klar, dass Gott sie zur mächtigsten Frau im Staat gemacht hat, weil sie einen Auftrag zu erledigen hatte. Nicht, weil sie die Schönste war und noch Jungfrau, sondern vor allem, weil sie einen Auftrag zu erledigen hatte. Gott hatte was vor mit dieser Frau und mit seinem Volk. Mordecai sagte ihr, sie solle zum König gehen und für ihr Volk um Gnade bitten. Das klingt so easy. Aber zu der Zeit war es so, dass die Königin nur dann zum König gegangen ist, wenn der König nach ihr gerufen hat. Wenn er sie kommen ließ, ging sie ohne Aufforderung, hätte es sie ihr Leben kosten können. Sollten wir wissen. Also für Esther stand einiges auf dem Spiel. Esther stand wirklich an einem ganz massiven Lebenssturm. Hier ging es um Leben und Tod. Und wie reagierte sie nun auf Mordecais Aufforderung? Zuerst mit wackeligen Knien. Aber dann stand sie. Irgendwann stand sie und sie beugte ihre Knie nicht vor den Umständen. In Esther 4, Vers 16 bis 17 heißt es, Esther ließ Mordecai antworten, so geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Esther weiß auf einmal klar, was zu tun ist. Sie handelt besonnen, nimmt sich 3 Tage Zeit, holt sich geistliche Rückendeckung, fastet. Sie weiß, nur Gott kann ihr jetzt noch helfen. Und sie wagt diesen Schritt aufs Wasser, taucht unangemeldet, aber in aller Demut vor dem König auf. Und wir wissen ja, wie es ausgeht, aber es wusste die ja da gar nicht. Genau wie Martin Luther das damals gar nicht wusste, dass er lebend rauskommt aus diesem Prozess. Wusste auch sie nicht, wie geht das aus, aber sie gewinnt. Sie wagt diesen Schritt aufs Wasser und sie gewinnt. Und auch hier handelt sie besonnen und nimmt sich Zeit. Das ist auch sowas, wo ein bisschen der Spot drauf ist gerade für mich. Ich habe mich gefragt, ob sie ihre Strategie in der 3-tägigen Fasten- und Gebetszeit empfangen hat. Ob sie da von Gott gehört hat, was sie machen soll, wie sie vorgehen soll. Auf jeden Fall war sie erfolgreich. Sie gewinnt ihr eigenes Leben und sie gewinnt die vielen Leben ihres jüdischen Volkes. Wie gut ist es, mutig und besonnen zu sein. Mutig und besonnen vorzugehen. Wie gut ist es, Gottes Willen zu suchen und nicht locker zu lassen, bis die Antwort da ist. Selbst dann, wenn die Zeit drängt. Da drängt dir die Zeit. Manch eine hätte vielleicht gesagt, ich habe keine 3 Tage Zeit. Wir müssen jetzt, sofort und schnell handeln. Aber ich glaube auch, sie hat diese 3 Tage gebraucht, um sich innerlich auszurichten auf den, dem sie gehört. Weil hier ging es ja wirklich um Leben und Tod. Das ist jetzt so ein Randgedanke gerade an dieser Stelle. Wisst ihr, ich denke, dass alle hier im Raum Glauben haben. Wir alle sind Christen. Und manchmal gibt es Zeiten, weißt du, wo du vielleicht auch sagst, boah, so stark ist mein Glaube gar nicht, dass du viele Zweifel hast in deinem Leben. Dann will ich dir sagen, fokussiere dich nicht auf die Zweifel, sondern stärke deinen Glauben. Ganz simpel, mit guten Dingen, füll dich mit guten Dingen, vielleicht mal weniger Nachrichten, mehr Wort Gottes. Vielleicht mal weniger Gespräche mit Leuten, die dich sowieso nur runterziehen. Und mehr mal mit Gespräche mit Leuten, die Jesus lieben. Und von denen du auch weißt, dass sie gute Dinge sagen. Stärke deinen Glauben in Zeiten, wo du dich schwach fühlst. Fokussiere dich auf den Glauben, der in dir ist. Und vernachlässige den Unglauben. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt versteht, was ich sagen will. Wir können uns konzentrieren darauf und sagen, oh, ich bin ja so schwach und ich habe so wenig Glauben in meinem Leben. Und du änderst dadurch überhaupt nichts. Aber wenn du sagst, okay, ich habe Glauben, es ist ja doch Glaube da in meinem Leben, den stärke ich jetzt. Der Muskel, der da ist, wird trainiert. So, genau. Also, wie gut ist es, zusammenzuarbeiten? Was man bei Esther sieht, sie holt hier Mordecai, die anderen Leute auch ins Boot, ihre eigene Gefolgschaft, sich auch gegenseitig unterzuordnen und sich zu ergänzen. Miteinander sind wir stark. Wir sind gar nicht berufen, Einzelkämpfer zu sein in diesem Leben. Und wenn es dir mal echt kacke geht, da hol dir jemanden mit rein, der mit dir glaubt, der mit dir betet, gemeinsam. Deshalb gibt es auch Gemeinde. Gemeinde hat seinen Platz, weil wir einander brauchen. Ja. Esther setzt ihr Leben aufs Spiel, klammerte nicht daran. Sie klammerte nicht an ihrem irdischen Leben. Und im Gegensatz zu Haman, ihr wisst ja, der alles verloren hat, gewann sie. Sie gewann alles und sie wurde zur Heldin. Esther wurde zur Heldin nicht, weil sie sich danach fühlt. Ich glaube nicht, dass sie sich stark gefühlt hat, Vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich halte es für möglich, dass sie echt schlotternde Knie hatte. Und auch in dieser drei Tage, in diesen drei Tagen, wo sie gefastet und gebetet hatte, so eine Achterbahn an Gefühlen erlebt hat. Weil wir sind ja Menschen, wir sind ja keine Maschinen. Aber dann die richtige Entscheidung getroffen hat, aufs richtige Pferd gesetzt hat und dann siegreich war. Also sie wurde zur Heldin, weil sie ihr Leben mit aller Konsequenz Gott ausgeliefert hat und im Letzten ihm vertraut hat. Und Jesus sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Das sagt Jesus. Wir wissen, dass es durchaus auch sein kann, dass sein Leben verlieren um Jesu Willen bedeuten kann, dass du dein irdisches Leben wirklich verlierst. Es gibt Leute, die als Märtyrer gestorben sind. Es gibt Leute, genug Christen, die heute im Gefängnis sitzen, weil sie zu Jesus gehören und die nicht wissen, wie geht die Nummer hier aus. Aber in der Ewigkeit spätestens hast du gewonnen. Also ich glaube daran, ich glaube an die Ewigkeit, ich glaube an das Leben nach dem Tod. Ich weiß nicht, wie es sein wird, aber es wird cool werden, weil die Welt eigentlich, die Natur und alles, wie wir so gemacht sind, sehr, sehr schön ist. Der Himmel ist nicht öde, es sind nicht die Wölkchen und die Hafen und so weiter. Es wird bombastisch, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, wartet auf die, die den Herrn lieben. Ja, ich denke, es wird cool. Ich fasse zusammen. Kurze, knackige Zusammenfassung. Wir haben von Ahasverus gehört, der Partymaus und seinen Prioritäten. Party machen und angeben. Sorry, aber viel mehr kann es von Ahasverus nicht sagen. Die gute Aktion war, dass Esther kommen durfte. Definitiv, der hat ein paar Sachen auch gut gemacht, Mordecai wurde eingesetzt und so weiter, aber so der Burner war Ahasverus, glaube ich, nicht so, als Leitfuchs. Da war Haman der Mann mit mehr Einfluss, obwohl da dahinter gar nicht der Mann im Vordergrund war. Also, das ziehe ich daraus. Du vielleicht was anderes. Dann haben wir Hamans Geschichte betrachtet, den sein Machthunger und vor allem sein Hass, seine Unvergebenheit zerfressen hat, kaputt gemacht hat, dieser Hammer, der nicht auf sein Herz Acht hatte. Hab auf dein Herz Acht. Wenn das der einzige Satz ist, den du heute mitnimmst, hab auf dein Herz Acht. Achte drauf. Und dann haben wir von Mordecai gehört, dem Influencer, der seine Knie nicht ein einziges Mal vor der Angst oder vor irgendwas gebeugt hat, sondern vor Gott allein hat er seine Knie gebeugt. Und dann war der Esther die Heldin. Komme ich um, so komme ich um. Coole Frau. So, mein Abschluss. Keiner muss sterben wie Haman. Zutiefst verloren und zerfressen von Sünde. Für jeden Darth Vader unter uns ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen. Ist wirklich wahr? Kein Spruch. Es gibt nichts, was Gott nicht vergeben könnte und würde vergeben wollen, wenn wir denn kommen. Vergeben kann nur dem, der auch kommt und um Vergebung bittet. Und dann ist es leicht. Denkt wieder an diese zwei, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Die konnten ihr Leben nicht bereinigen. Der eine war eh verloren, piep verloren. Der andere sagt nur, denk an mich, Jesus, wenn du in dein Reich gehst. Das war ein Mörder, der das gesagt hat. Der hing am Kreuz, er konnte nichts mehr wieder gut machen. Konnte keinen Zehnten geben, keine Großspende tätigen, gar nichts. Konnte nur sagen, denk an mich, Jesus. Ich hänge hier zurecht, hat er gesagt zu dem anderen. Aber dieser Mann, Jesus, ist unschuldig und sagt dann, denk an mich, Jesus. Und was sagt ihm Jesus? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt kein besseres Bild von Gnade als dieser Vers für mich. Das ist Gnade. Rettung aus Gnade. Und deshalb, keiner muss böse bleiben. ein verlorener, böser Bub bleiben. Heute bekommst du die Gelegenheit, umzukehren und ganze Sachen mit Gott zu machen. Machst du das aufrichtigen Herzens, ich sag dir was, dann wird wieder ein Licht in dir angeknipst. Alles, was in dir so zu verrohen und abzustumpfen droht, wird der Herr beleben, reinigen und heiligen. Es wird passieren, wo Jesus rein darf und Herr sein darf. Aber Voraussetzung ist, dass du mindestens deine inneren Knie beugst vor dem Herrn. Dass du dich demütigst vor Gott und sagst, ja, ich bin erlösungsbedürftig. Ich brauche dich, Jesus. Und dich ihm voll auslieferst. Und ich werde jetzt ein Gebet vorsprechen. Wer möchte, kann es gerne nachsprechen. Und das ist jetzt ein zweiter kleiner Zusatzsatz, den du bitte beherzigen mögest. Nach diesem Gebet, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, hör nicht auf, mit ihm zu sprechen. Sprich weiter mit Gott. Nimm's rein, nimm das Christsein rein in deinen Alltag. Und lies das Wort. Ich möchte so arg empfehlen, wieder das Wort Gottes zu lesen. Okay, wenn ihr wollt, schließt die Augen. Könnt so auch im Herzen, auch ihr zu Hause mitbeten. Dass wir einfach unser Leben Jesus ausliefern. Vater im Himmel, ich komme zu dir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Ich bin ein Darth Vader. Ich weiß, dass ich Erlösung brauche. Und Vater, ich beuge meine Knie vor dir und ich möchte dir mein gesamtes Leben in deine Hand geben. Reinige mich von aller Schuld, heilige mich und erneuere mich. Und ich danke dir, Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, dass du auferstanden bist, und dass ich mit dir leben darf, ab jetzt, auf dieser Erde und in Ewigkeit. Ich danke dir, dass ich von nun an dein Kind bin. Und ich bete, Geist Gottes, beginn verstärkt zu sprechen. Lass uns gemeinsam mein Leben aufräumen. In dem teuren Namen von Jesus. Amen. Wenn du dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast, dann schick doch an pastor@cclm.de eine E-Mail. Du bekommst dann noch was Nettes zugeschickt. Auch Gebet. Es wird für dich gebetet. Und pflege deine Beziehung zu Jesus. Sprich mit ihm, wann immer es dir einfällt. Sprich mit Gott. Ist gar nicht schwer, aber halt's am Leben. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch einen sehr, sehr gesegneten Sonntag. Ach so, eine Sache noch. Wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, dann lies doch mal das Buch Esther. Es liest sich schnell und leicht und vielleicht bekommst du noch mal eine ganz andere Sicht auf die Geschichte, auch eine tiefere und klarere, weil hier das heute, das war ja alles nur ein bisschen angerissen. Und wenn du jeden Tag ein Kapitel liest, dann bist du schon in 10 Tagen fertig. Ist das cool? Und wenn dich dann die Mama fragt, hast du auch heute in der Bibel gelesen, kannst du sagen, ja, Mama, ich habe heute in der Bibel gelesen. Das kannst du dann mindestens 10 Tage lang sagen. Ist das schön? Die Mama freut sich, du bist froh. Und Esther spricht vielleicht zu dir auf eine besondere Weise. Okay, in diesem Sinne, schönen Sonntag. Amen.